Fast hätte ich mir keinen besseren Übergang wünschen können. Dank dir, Stefan. Glauben wir das, was in der Bibel steht? Glauben wir das auch, wenn die Umstände anders aussehen? Und was glauben wir? Welche Entscheidungen treffen wir? Der Mathematiker Blaise Pascal stellte seinen Freunden folgende Frage, die lese ich mal kurz vor, die ist ziemlich kurz zusammengefasst. Ihr sagt, es gibt keinen Gott. Ich sage, Gott existiert. Wenn ihr recht habt und es gibt wirklich keinen Gott, was wäre dann mit mir? Eigentlich nichts. Ich würde sterben und alles wäre vorbei. Ich hätte hier vielleicht nicht alles ausgekostet, was man als unverzichtbar betrachtet, aber ist das ein so großer Verlust? Wenn es Gott aber gibt, dann wäre alles, wirklich alles für euch verloren. Ihr würdet sterben und müsstet dann vor Gott Rechenschaft ablegen. Oder glaubt ihr, dass Gott es sich gefallen lässt, wenn ihr ihn ignoriert? Ihr habt dann zwar hier alles mitgenommen und trotzdem alles verloren. Das mal so ein kurzer Rückblick, als ich mich entschieden habe, Jesus wirklich zu folgen, sind ja oft so Entscheidungssachen. Also da erzählt jemand mal vorne was, der erzählte dann von Jesus, dass der für unsere Schuld gestorben ist. Und man überlegt, ist das was für mich? Ist das wirklich wahr? Kann das wahr sein? Und man entscheidet sich im Endeffekt, ich teste das mal. Ich wusste zumindest nicht, auf was ich mich einlasse. Ich weiß nicht, wie das ist mit Menschen, die aus christlichen Elternhäusern kommen. Ob die wissen, auf was sie sich einlassen. Wenn sie sagen, ja, okay, ich teste das jetzt mit dir, Gott. Ich habe es nicht gewusst. Das sind so Schritte, die man tut, tatsächlich im Glauben hinein. Man entscheidet sich. Ich schätze, der Heilige Geist gibt schon so einen Tick noch mit, dass auf einmal Glaube entstehen kann. Man entscheidet sich mit dem Heiligen Geist zusammen, ja, ich teste das. Ich sage jetzt ja. Und ich habe so wenig gewusst, dass ich mich habe taufen lassen und ich wusste nicht mal, in welche Gemeinde hinein. Ich habe nur die Bibel gelesen und dann sagte ich zu meinem Pastor, in der Bibel steht, ich soll mich taufen lassen. Das hat er dann gemacht und ein Teil meiner Familie, meine Cousine, ist gläubig und ist Baptistin. Und die fragte mich dann, ja, in welche Gemeinde lässt du dich denn taufen? Und ich so, huch, in welche Gemeinde? Ich hätte jetzt gedacht, das sind Baptisten, wenn die taufen. Waren aber auch Pfingstler. Aber das heißt, ich bin da recht blauäugig reingegangen, wie man eben so als, aus den Teenagerjahren gerade entwachsen, so diese Dinge tut. Also das heißt aber, diese Entscheidung, die ich da getroffen habe, die ist eigentlich fast konsequent so geblieben. Das heißt, ich muss mich jeden Tag wieder entscheiden, was ich glaube. Ich entscheide mich morgens, glaube ich daran, dass Gott mich durch den Tag bringt. Das ist das, was du gesagt hast, Stefan. Glaube ich daran, dass Gott trotzdem heilt, auch wenn die Umstände gerade nicht so aussehen? Ja, er tut es. Er macht es vielleicht dann gerade anders, als wir denken. Und dazu möchte ich gern aus dem Chroniker vorlesen, aus dem 2. Chroniker 20. Und das ist jetzt ein ganzes Stück. Ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Ich erzähle kurz, wie es zu der Situation da kam. Es geht um den König Josaphat, der König von Juda. Es war der Sohn von Asa und der ist in den Wegen des Herrn gewandelt, der Asa. Und Josaphat fing genauso an. Der fing an, sein Volk zu unterrichten in dem, was Gott gesagt hat. Der lehrte die über die Gebote, über alles, was Gott gesprochen hatte. Und dann verschwägert er sich mit dem König von Israel. Das war der Ahab. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das ist der Mann von der Isabel. Die Isabel ist die Hohepriesterin des Baalskult gewesen, mit doch vielen Propheten des Baalkults unter sich. Das heißt, er verschwägert sich mit jemandem, der eigentlich genau in die andere Richtung geht. Und das, er hat sich da auch so ein bisschen dann drauf eingelassen, der Ahab, der sagte dann, oh, wir sind doch beide gleich. Und dann sagte der Josaphat, ja, ja, dein Volk ist wie mein Volk. Und das ist nicht wahr. Wenn wir Gott anhängen und dem nachfolgen, dann sind wir nicht gleich. Dann geht es manchmal in eine andere Richtung. Und dann sind die zwei zusammen in den Krieg gezogen, obwohl Gott eigentlich gesagt hat, ist nicht dran, Josaphat. Das ist nicht richtig. Die 400 Propheten des Ahab haben gesagt, ja, ja, richtig, alles klar, ihr könnt losziehen. Und da war der eine Prophet, der Mischa, der sagte, ist nicht in Ordnung, was ihr tut. Und er hat gleich gesagt, der Ahab wird sterben. Und der Ahab war schlau, der hat gesagt, oh komm, Josaphat, du bleibst als König, du darfst in deiner imposanten Robe und ich verkleide mich als so einer von den Unteren. Und ganz klar war gegen die, die losgezogen sind, gegen, jetzt muss ich echt überlegen, Rabots? Ich weiß nicht genau, gegen welches Volk die dann loszogen, die wollten auch nur den König töten. Da hatte extra klar der Heerführer gesagt, tötet mir nicht die Unteren, sondern ich will nur den König von Israel haben. Und dann sind die natürlich alle sofort auf den König von Josaphat losgezogen, weil sie gedacht haben, okay, den killen wir jetzt, das wird der sein, den wir killen sollen. Und der schrie und Gott hat sofort eingegriffen und die waren so verwirrt, dass sie ihn nicht umgebracht haben. Und einer der Bogenschützen hat einfach losgeschossen ins Wilde hinein und traf damit den König von Israel. Und der war tot. Und dann zogen die wieder alle zusammen zurück, genauso wie der Mischa es gesagt hatte. Der hatte vorher noch von einem anderen Propheten eins auf die Backe gekriegt, weil er sich so weit rausgewagt hatte. Und Josaphat fing wieder an, sein Volk zu lehren. Also dem war klar, was er getan hatte, das war nicht in Ordnung. Und aus dieser Situation heraus, als er anfing, wieder sein Volk zu lehren über die Gesetze Gottes, kam auf einmal die Söhne Moabs und Ammons und einige vom Gebirge Seir. Und das waren so viele, dass selbst der Josaphat, der echt ein Riesenheer hinter sich hatte, ungefähr 1,2 Millionen Soldaten hatte der. Und der kriegte wirklich das Knie zittern. Die waren nämlich bis zu Engedi angekommen. Das heißt, Engedi ist westlich des Toten Meeres, ungefähr mittig und somit circa 30 Kilometer von Jerusalem entfernt. Das heißt, die haben sich schon ganz um das Tote Meer geschlichen, ohne dass die anderen das wohl mitgekriegt hatten. Das heißt, die standen jetzt wirklich vor den Haustüren. Und da sagt, dann steht dann hier im Vers 3, da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Das heißt, er fürchtete sich, da wird eine große Menge angekommen sein. Und zwar berechtigt, denn das war echt schon ein Kämpfer. Und das, was er sofort macht, ist, er richtet sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Und Juda versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Und sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Das heißt, die kamen im Angesicht der Feinde, die in Engedi waren. Ich weiß nicht, also Juda liegt westlich von dem Toten Meer. Und Engedi ist ungefähr auf der Mitte. Das heißt, alle Leute, die jetzt nach Jerusalem zogen, zogen praktisch im Angesicht dieses Heeres dahin. Also auch das finde ich schon eine ganz schöne Leistung. Aber alle kamen. Und Josaphat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, Herr Gott unserer Väter, bist du es nicht, der Gott im Himmel ist? Und bist nicht du der Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand kann gegen dich bestehen. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Also Josaphat fängt sofort an, die Größe Gottes darzustellen. Der schaut nicht auf die Umstände, der sieht nicht auf die Moabiter und die Ammoniter, sondern der sieht auf seinen Gott und zeigt, wie groß der ist. und erinnert ihn daran an seinen Bund eigentlich. Du hast uns doch versprochen damals mit Abraham. Das ist dein Freund. Erinnert Gott. Fängt praktisch auf der Stelle mit Lobpreis an. Und sie haben darin gewohnt und haben dir ein Heiligtum darin gebaut für deinen Namen und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert, Strafgericht oder Pest oder Hungersnot, und wir treten vor dieses Haus und vor dich, denn dein Name ist in diesem Haus, und schreien zu dir um Hilfe aus unserer Bedrängnis, dann wirst du hören und retten. Und auch da erinnert Gott, du wirst hören und retten. Und das bleibt auch für uns. Gott wird hören und retten. Manchmal anders, als wir denken. Aber er hört und rettet. Und nun siehe, da stehen die Söhne Ammon und Moab. Also er benennt schon, was da ist. Ne? Und die vom Gebirge Seir. Als Israel aus dem Land Ägypten kam, hast du es nicht erlaubt, bei ihnen einzudringen, sondern sie mussten ihnen weichen und haben sie nicht ausgerottet. Siehe da, sie vergelten es uns, indem sie kommen und uns aus deinem Besitz zu vertreiben, den du uns zu Besitz gegeben hast. Und jetzt kommt die Stelle, die ich selber echt oft für mich in Anspruch nehme oder bete. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge. Jetzt war das bei Josaphat eine ganz klare Sache. Da standen mehr von Soldaten ihm gegenüber. Bei uns sind das aber ganz andere Dinge. Zumindest hier in Deutschland noch. Was hat Achim das letzte Mal gesagt? Wir sind hier noch wie das Auge des Tornados. Die ganze Welt, in der ganzen Welt geht sonst was ab, geht die Post ab, und wir sitzen hier ganz gemütlich, dürfen Gottesdienst feiern, passiert gar nichts. Noch sind wir also ziemlich safe hier. Aber deswegen sind die Bedrängungen eben auf anderer Seite. Dann bricht ein Arm, da ist das Knie kaputt, und dann müssen wir wegen Schmerzen so viel Tabletten nehmen, dass wir das nicht mehr schaffen, ohne sie zu leben. Da brennt ein Haus ab oder da ist keine Arbeitsstelle mehr. Das sind dann die Berge, mit denen wir nicht weiterkommen. Und es ist tatsächlich manchmal so, und wir erkennen noch nicht mal mehr, was wir tun sollen. Wir machen, was wir können, aber wir wissen gar nicht, wo das Ziel liegt, wo das Ende ist. Und in alledem heißt es dennoch weiterhin, unsere Augen sollen auf Gott gerichtet sein. In allem, was passiert. Wenn unsere Kinder nicht da laufen, wo wir die gerne hätten. Oder wir müssen unsere Kinder gerade abgeben und wissen nicht, ist es das Richtige. Oder wir sind so schwach, dass wir manchmal da nicht mehr weiter wissen. Was sollen wir tun? Und da stand ganz Juda vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Ich hätte jetzt vermutet, dass die Söhne auch die Kinder sind, aber die sind hier nochmal special erwähnt. Und auf Jahaziel, den Sohn Sehajas, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten von den Söhnen Asas, auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Das heißt, die waren alle zusammen, da fällt der Geist auf sie oder auf diesen Propheten. Und er sprach, merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht. Immer wieder, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab. Sie kommen die Anhöhe von Zis herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden, vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft, Juda und Jerusalem. Und nochmal dieses, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihn morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Fürchtet euch nicht. Es ist egal, welche Umstände um uns sind. Fürchtet euch nicht. Das ist immer wieder, und das ist nicht, och, lasst es mal mit der Furcht. Das ist immer wieder dieser Befehl, fürchtet euch nicht. Ob das bei Josua war, fürchte dich nicht. Das zieht sich durch die ganze Bibel, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht im Angesicht einer Klasse, die gerade wieder ausflippt. Fürchte dich nicht, wie du dich morgen vielleicht anziehen sollst. Jeder hat so seine eigenen Herausforderungen im Leben. Und als ich die Predigt so ganz langsam vorbereitete und wusste schon um den Text, wir haben ja am Donnerstag wieder mit der Schule angefangen, bei mir ist es immer mit den Stunden ein bisschen schwierig. Das ist nie so ganz sicher, wo die sind und an welcher Schule und welcher Rektor da jetzt zustimmt. Und wir haben eine neue Rektorin bekommen und ich weiß bis heute nicht ganz genau, ob meine Stunden jetzt auf dem Gymnasium bleiben oder nicht. Und ich bin schon mit einem ganz schönen Muffensausen losgegangen. Habe ich da jetzt meine Stelle? Kann ich da einfach hingehen? Kann ich einfach so tun, als ob? War auch dementsprechend aufgeregt und auch als ich gehe ja immer morgens mit Ute noch spazieren, habe auf dem Weg kaum noch ein Wort rausgebracht. Und dann kam das immer wieder, fürchte dich nicht, geh hin. Es heißt auch nicht, bleib auf deiner Couch sitzen, denen ist nicht gesagt worden, bleib mal in Jerusalem, ich mach schon alles. Sondern es hieß schon, geht mal los und seht. Also bin ich so losgezogen und fürchte dich nicht, du gehst jetzt einfach in die Schule, fürchte dich nicht. Mal gucken, ob die Rektorin mir begegnet oder nicht. Vielleicht merkt sie ja gar nicht, dass ich da bin. Und es wurde tatsächlich besser. Mit jedem Schritt, den ich weitergegangen bin in die Schule rein und hinterher habe ich gedacht, naja, was kann mir schon großartig passieren, entweder ich arbeite hier oder nicht. Es war unglaublich, jedem Lehrer, den ich begegnet bin, der hat sich unglaublich gefreut, dass ich da war. Die haben mich alle in den Arm genommen, das habe ich noch nie erlebt. War ein bisschen gruselig auch. Aber es war einfach eine unglaubliche Erfahrung. Dann kam ich ins Sekretariat und die Sekretärin so, oh, schön, dass Sie wieder da sind. Und ich so, okay, alles klar. Und dann kam die Rektorin so an mir vorbei und ich denke, na, jetzt wird sie ja was sagen, nö. Aber die ist sehr wahrscheinlich noch nicht so weit, dass sie jeden kennt, weiß sehr wahrscheinlich auch noch nicht, wer ich bin. Aber es war so, ich bin da mal reingegangen und es war echt unglaublich schön. Und am nächsten Tag hat mir noch eine andere Lehrerin das Du angeboten, obwohl ich ja schon seit 2 Jahren auf der Schule bin. Das sind schon mal 2 Tage, die waren wirklich, das war schon außergewöhnlich. Ich habe noch nicht viel gearbeitet, die Kinder sind ja noch nicht ausgeflippt. Konnte ich also auch da oben dann in den Räumen sitzen, also ich bin im Beratungsraum da und habe viel beten können. Das ist ja auch gut für die Schule, wenn wir die Lehrer segnen, Rektorin segnen und einfach da sein, Gottes Gegenwart so mit in die Schule reinziehen. Und da spricht der Prophet zu denen, fürchte dich nicht und geht mal los. Und was passiert? Da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Kochatiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben und mit überaus lauter Stimme. Also richtig, ne? Nicht so wie wir, sondern da ging es richtig ab. Das heißt, die glaubten sofort. Oh super, der Prophet hat gesagt, fürchtet euch nicht und Gott kämpft für uns. Also alles klar, super, danke Gott, wir gehen los und du wirst es schon machen. Also die fallen sofort wieder in Lobpreis zurück. Finde ich für mich erstaunlich, denn wir haben ja Gottes Wort. Gott spricht ja zu uns. Und so ist es bei mir nicht. Yeah, super, da steht, die Kranken werden geheilt, muss so sein, alles klar, das passiert jetzt. Dann denkt jemand, oh, aber das passiert ja gar nicht. Und wir sehen das noch gar nicht. Aber über die Umstände hinweg zu glauben, dass Gott dennoch die Dinge verändert und zu seinem Wort steht. Und dann zogen sie los. Sie machten sich des Morgens früh auf, zogen aus der Wüste Tekoa und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte, hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Und dann nochmal, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Also er ermuntert sie nochmal, glaubt daran, haltet durch, glaubt daran, dass das Wahrheit ist. Erinnert sie wieder, glaubt daran, dass das, was Gott sagt, wirklich passiert. Und er beriet sich mit dem Volk. Also er war nicht so ein Einzelkämpfer. Er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen im heiligen Schmuck, indem sie vor dem Kampfgerüsteten auszogen und sprachen: Preist den Herrn, denn seine Gnade währet ewig. Das kennen wir schon von Jericho. Da sind auch die Lobpreiser um die Mauern gezogen und plups fallen die Mauern um. Dennoch im Angesicht der Feinde, da dann das Lobpreisteam nach vorne zu schicken, während die mit der Rüstung hinten stehen, ist schon gewagt, um das mal gelinde auszudrücken. Und die singen da vorne und ich meine, wenn dann die Feinde kommen, denken auch so, jetzt sind sie wirklich total übergeschnappt, kommen hier an und singen uns einen vor. Aber in dem Moment, als die anfingen, wirklich zu singen, und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Söhne Ammon und Moab standen auf gegen die Bewohner des Gebirges Seir, um an ihnen den Bann zu vollstrecken und sie auszutilgen. Also da fingen die Feinde an, sich gegenseitig umzubringen. Und als sie die Bewohner aus Seir aufgerieben hatten, halfen sie sich gegenseitig umzubringen. Und Juda kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin und sie sahen sich nach der Menge um und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen. Niemand war entkommen. Da kam Josaphat und sein Volk, um ihre Beute einzusammeln. Und sie fanden unter ihnen in reicher Menge sowohl Besitz als auch Kleider und kostbare Geräte und plünderten so viel für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten. 3 Tage brauchten sie mit dem Einsammeln der Beute, brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu, denn sie war groß. Und am 4. Tag sammelten sie sich im Tal Beracha, denn dort dankten sie dem Herrn. Daher gab man diesem Ort den Namen Tal Beracha, also Lobetal, bis auf den heutigen Tag. Und alle Männer von Juda und Jerusalem kehrten zurück, mit Josaphat an ihrer Spitze, um nach Jerusalem zurückzukehren mit Freuden. Denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben und sie kamen nach Jerusalem zum Hause des Herrn mit Harfen und mit Zittern und mit Trompeten. Und der Schrecken Gottes fiel auf alle Königreiche der Länder, als sie hörten, was der Herr mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Und das Königreich Josaphat hatte Ruhe und sein Gott schafft ihm Ruhe ringsumher. Lobpreis bringt uns in die Position, Gottes Verheißungen zu empfangen. Das, was Gott uns zugesprochen hat. Wenn wir nicht auf die Umstände achten, sondern auf das, was Gott gesagt hat. Wenn wir anfangen, dann ihn zu ehren für das, was er ist, nicht das, was er tut. Wenn wir die Entscheidungen treffen, wir glauben dir, über alle Umstände hinweg, wir glauben dir, dass du der bist, der heute Wunder tun kann. Wir glauben dir, dass du Kranke heilst. Wir glauben dir, dass du Schwache aufrichtest. Wir glauben dir. Und dann anfangen, wirklich in den Lobpreis zu gehen, den Gott sich wünscht, von Herzen. Da geht es nicht so sehr, dass wir die tollsten Stimmen haben. Da geht es immer um dein Herz. Gott will immer dein Herz. Es geht immer um die Entscheidung, ja, ich will. Über Gefühle hinweg. Ich will. Als unser Haus abgebrannt ist, hatte ich vorher Lobpreis vorbereitet und hatte das Lied von Lara mit dabei. Das war dieses We Come to Worship You. Und das habe ich die ganze Nacht gesungen. We come to worship you, you the almighty God. We come to lift your name up high. Alle Ehre gehört dir, alle Herrlichkeit gehört dir, alle Kraft ist dir. Und das hat mich gehalten, die ganze Nacht. Und als ich morgens dann aufstand, ich war ja noch im Krankenhaus und die Kinder alle gut versorgt bei Freunden, da hatte Gott dann schon hier einiges vorbereitet für uns. Wir konnten echt aus einem Pulk von Anziehsachen aussuchen, wir haben Geld bekommen. Da war alles für uns schon soweit fertig. Wir haben ziemlich schnell ein Ferienhaus bekommen. Das wäre vielleicht auch ohne das passiert, dass ich die ganze Nacht das Lied gesungen hätte. Aber es hat mein Herz verändert. Es hat mich verändert. Es hat mich aus dieser Situation herausgehoben. Dieses alle Ehre gehört dennoch Gott, was auch immer passiert. Diese Entscheidung zu treffen, es geht immer um Gott. Und das gilt für jeden von uns, ob es das erste Mal ist, dass wir sagen, ja, ich will jetzt die Entscheidung treffen, ich will dir hinterher, Jesus. Oder ob es heute gilt, ja, ich gehe morgen wieder zur Schule, ich denke das richtig und ansonsten wirst du mir eine andere Arbeitsstelle geben. Weil im Regelfall will schon Gott, dass wir arbeiten, aber er will auch manchmal, dass wir rauskommen und zur Ruhe kommen. Das kann auch mal sein und das kann auch mal richtig sein. Und dennoch zu vertrauen, Gott hat alles in seiner Hand. Es geht immer um unsere Entscheidung. Und Lobpreis bringt uns in diese Position, diese Dinge zu ererben, die Gott für uns haben möchte, hat. Ich gucke nur mal, ob ich alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Nicht, dass ich wieder die Hälfte vergessen habe. Das sind noch so ein paar Stellen, die ich gut finde. Solange wir in ihm bleiben und in ihm sind, ist uns alles möglich. Das sagt Gott uns. Wenn wir in ihm sind und wir in ihm bleiben, ist uns alles möglich. Und im Umkehrschluss dann Johannes 15,5, wenn wir nicht in ihm sind, dann passiert auch nichts. Und dann sind Dinge möglich wie, da gehen dann einige auf die Adolf-Römer-Straße und beten mit fremden Menschen. Oder einer legt sich ins Bett, um die Leute aufmerksam zu machen, liegt auf dem Kronenplatz und sagt, ihr könnt nicht weiter ohne Jesus. Dann sammeln einige Leute Dreck im Wald auf, weil sie sagen, das ist die Natur, das ist das, was Gott uns gegeben hat, das wollen wir nicht mehr. Oder wir nehmen jemanden mit, weil er im Regen steht, weil wir den Eindruck haben, ach, mach mal. Und so aus so Kleinigkeiten geht Gott immer höher. Und dann sagt er mal, du hast doch gerade 1000 Euro, gib die doch mal weiter. Oh, die wollte ich doch eigentlich. Ist, glaube ich, gerade besser, dass der die hat. Und wir dürfen dann das Geld weitergeben, weil das ja sowieso Gott gehört. Und beim nächsten Mal hast du einfach 50 Euro einstecken und gibst die dem Nächsten, ohne dass er großartig was mitkriegt. Dass wir die Dinge tun, die Gott uns sagt. Oder jemand kann seinen Führerschein nicht weitermachen. Und Gott sagt dir, hast du auf dem Sparkonto das Geld? Gib das mal weiter. Diese Dinge passieren und dann sollen wir auch reingehen, damit Gott auch größere Dinge tun kann. Lass uns jetzt die kleinen Dinge tun, unsere Zeit geben, unser Geld. Vor allen Dingen jetzt, wir sind hier wirklich noch so frei. Dann ist es halt ein bisschen peinlich, auf der Adolf-Römer-Straße zu stehen. Ja, das ist auch nicht für uns leicht, da zu stehen und für die Leute zu beten. Das ist nicht, dass es aus uns herausfällt. Und es ist ein bisschen peinlich. Es gibt ein paar Leute, ich glaube, die können das einfach so. Das sind aber ganz, ganz wenig. Aber wir haben jetzt noch Zeit. Ihr müsst euch überlegen, dass vielen Christen in der ganzen Welt Gott so wertvoll ist, dass sie ihr Leben geben. Dass sie in der Bibel lesen können. Dafür werden die gefoltert, wenn eine Bibel gefunden wird. Die geben so viel von sich. Da können wir nicht sagen, nö, keine Zeit gerade, keine Lust. Und die paar Euros da, die geben alles. Wenn wir jetzt gerade mitkriegen, was im Irak passiert, was in Syrien passiert, Nordkorea brauchen wir gar nicht zu erwähnen, die Leute, die sitzen dann in diesen Gefangenenlager und das können wir uns nicht vorstellen, wie schrecklich das ist. Wenn die eine einzige Garnitur, die man anhat, einfach nach Jahren langsam zerfällt, weil man nichts Neues bekommt. Und gerade so mit dem Essen so am Limit gehalten wird, damit man nicht umkommt, damit man weiter arbeiten kann. Und das täglich, ich weiß nicht wie viele Stunden, 16 Stunden, 14, 16 Stunden, das ist ihnen ihr Gott wert. Das heißt, was ist uns unser Gott wert? Morgens eine Stunde früher aufstehen? Wäre das drin? Oder die Dinge tun, die er sagt? Ihm glauben, dass er die Dinge tut, die er in seinem Wort geschrieben hat? Wir haben es hier noch so leicht. Lass uns die Zeit auskaufen. Und die Dinge tun, die in der Bibel stehen. In Jakobus 5, Vers 14. Steht, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergeben werden. Wie viele von uns haben die letzten Jahre die Ältesten gerufen? Ich kann mich gleich damit einschließen, ich nicht. Obwohl ich ständig irgendwas habe. Also ich weiß zumindest Alfred. Aber das heißt, es sind so Dinge, die wir einfach nicht tun. Und deswegen habe ich die Ältesten gefragt, ob sie heute ihres Amtes walten. Und die werden sich sehr wahrscheinlich irgendwo gleich hier irgendwo positionieren und für die Kranken beten. Das heißt, ihr habt heute einen Schritt leichter, die Ältesten auch, weil sie da nicht kommen müssen. Aber ihr dürft kommen zu den Ältesten und euch salben lassen, damit es mit ihnen besser wird. Das heißt, jeder, der krank ist, der sich schwach fühlt, jedem, dem es nicht gut geht, der darf gleich zu den Ältesten kommen und sich salben lassen und glauben, dass es besser wird. Ich habe gestern noch so ein paar Clips vom Easyfish gesehen. Wer kennt denn das? Kennt das jemand? Es ist richtig cool. Das gibt es bei Facebook und bei YouTube. Easy Fish, aber Fisch in Deutsch geschrieben. Der schreibt so, der sagt in netten, kurzen Worten, so zwischen 2 und 5 Minuten, da gab es auch eine Sequenz von Heilung. Und da sagt er, es gibt so 3 Arten der Heilung. Einmal die Spontanheilung. Also, dass wir beten, fupp, und der steht aus dem Rollstuhl auf. Es gibt aber auch die, es wird langsam besser. Und es gibt die, die geht erst mit dem Weggehen. Das ist wie bei den Leprakranken. Die sind weggegangen und damit wurden sie geheilt. Und dann sagt er auch, betet er manchmal seit 10 Jahren für jemanden. Und jetzt ist jemand nach 10 Jahren von Neurodermitis geheilt worden. Nach 10 Jahren permanenten Gebet. Komplett heil. Das ist lange Zeit. Das heißt, wir sollten ein bisschen dranbleiben. Das heißt, lasst uns dranbleiben bei den Leuten, die schon lange krank sind. Lasst uns einfach weitermachen, bis sie gesund sind. Bis sie das wieder tun können, was Gott für sie auf dem Herzen hat. Das heißt, wir dürfen jetzt wirklich Gott anbeten für das, was er ist. Nicht das, was er tut, was er ist. Die, die krank sind, dürfen zu den Ältesten gehen, sich salben lassen. Und alle Ehre ihm.